Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und wir sprechen über das Vater Unser. Es gibt in der kirchlichen Tradition einen altehrwürdigen Grundsatz, der lautet, ich sag's mal lateinisch, lex orandi, lex credendi. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Was heißt das? Könnte es umgangssprachlich so formulieren, zeig mir, was du betest und ich sag dir, was du glaubst. Und ein Gebet, ja, das Gebet der Christen ist zweifelsohne das Vaterunser. Der Katechismus der katholischen Kirche bzw. dessen Kurzfassung, das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, widmet diesem Gebet einen eigenen Abschnitt. Und deswegen schauen wir hier mal in dieser Katechismus-Sendung auf das Vater Unser und freuen uns, dass uns Diakon Werner Kiesig dazu etwas sagen wird. Im Punkt 579 dieses Kompendiums, dieser Kurzfassung des Katechismus der katholischen Kirche, in diesem Punkt 579 zitiert die Kirche zum einen den altkirchlichen Theologen Tertullian aus dem 2. Jahrhundert und auch den Theologen des Mittelalters, den heiligen Thomas von Aquin. Das lohnt sich, das sich mal anzuhören, das zu lesen, was das Kompendium des Katechismus hier zum Vater Unser sagt. Es sagt nämlich, das Vater Unser ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Das Vater Unser ist das vollkommenste Gebet. Es steht in der Mitte der Bergpredigt und nimmt in Gebetsform den wesentlichen Inhalt des Evangeliums auf. Größeres kann man über dieses Gebet, das Vaterunser, nicht sagen. Schauen wir mal, was Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel dazu zu sagen hat. Er ist uns nun am Telefon verbunden. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
Ja, Diakon Kiesig, Sie haben in der Vorbereitung auf diese Sendung sogar ein neues Gedicht verfasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür ist Diakon Werner Kiesig bekannt. In den Details zu dieser Sendung auf horeb.org finden Sie auch ein paar Buchhinweise, das er jetzt nur am Rande erwähnt. Jetzt, Diakon Kiesig, geht es uns um das Vater Unser, dieses vollkommenste Gebet, wie es der Katechismus sagt. Wie beten Christen dieses Gebet? Was bedeuten die Worte, die wir hier beten, die Gebetsworte des Vater Unser?
Ja, es ist nicht, dieses Gedicht ist nicht direkt die Antwort, aber es ist der Einstieg. Es ging mir so durch den Sinn, als ich nachgedacht habe, dass ich ja diese Sendung machen würde. Und habe gedacht, dazu hast du eigentlich noch gar kein Gedicht, musst du eins haben. Und dann fiel mir das Folgende ein. Wer sind wir denn, Herr Jesus Christ, dass du herabgestiegen bist zu uns, den Menschen hier auf Erden? Ja, dass wir Gottes Kinder werden. Du hast dich ja zu uns geneigt. Du hast den Vater uns gezeigt. Nicht nur gesagt, dass es ihn gibt, nein, vorgelebt, wie er uns liebt. Wie jeder, der sich ihm vertraut, auf Schutz und Hilfe von ihm baut, nichts fürchten muss in dieser Welt, weil seine Hand ihn sicher hält, ihn rettet gar aus jeder Not. Drum gab den Sohn er in den Tod, dass sogar unser Tod nur Übergang, wir zu ihm kommen, Gott sei Dank. Lass uns darum in Freud und Nöten das Vater Unser immer beten, wie du es selbst uns hast gelehrt. So wird der Vater auch geehrt, wollen fest wir stehen in deinem Namen. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Vaterunser, es ist uns so vertraut. Und manchmal bin ich betroffen, wie schnell es heruntergerasselt wird, wie viel Gedankenlosigkeit da findet, wie viel, ich sage das ohne Vorwurf, das ist wohl mit allem so, was einem so sehr vertraut ist, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Wir sind heute eingeladen, ein wenig nachzudenken. Und es fängt schon mit dem ersten Wort an, Vater, Vater. Was ist ein Vater? Was ist heute ein Vater in einer Zeit, wo im Grunde von Rollenspielen geredet wird, wo man Rollen vertauschen will, weghaben will? Was ist ein Vater? Und ich muss gestehen, ich habe das neulich schon zu Herrn Dornis gesagt, es ist schon merkwürdig, dass ich über das Vaterunser reden soll, eine Sendung machen darf. Und dabei habe ich meinen eigenen Vater im Grunde kaum kennengelernt, erst in den letzten Jahren seines Lebens, weil ich ihn als kleines Kind hatte und mit kaum Erinnerungen, 50 Jahre nicht, und ihn dann doch gefunden habe. Und doch irgendwo wusste, was ein Vater sein muss, wie ein Vater sein muss, und weiß, dass ich in die Ausbildung, in die kirchliche Ausbildung gegangen bin. Und es gab eine ganz schlimme Zeit, weil da einer mit mir den Anfang in die Ausbildung machte, der ein Intrigant erster Ordnung war, ich darf das so sagen. Und ich war angeklagt, etwas Unsägliches gemacht zu haben, und war eingeladen zu einem alten Prälaten, ich sage jetzt nicht den Namen, und habe gesagt, du gehst dahin, und wenn es ein ungutes Wort gibt, dann wirst du morgen deine Sachen packen und nach Hause fahren. Dann war das mit der Ausbildung zum kirchlichen Fürsorger. Das war's dann. Und bin dann hingegangen, musste noch eine Weile warten vor seinem Büro. Und dann bin ich zu ihm reingegangen und dann gab es ein Gespräch. Und dann sag ich, ich hätte ihn am liebsten umarmen mögen. Da habe ich wirklich zum ersten Mal gespürt, wie ein Vater sein kann, wie ein Vater ist, wie unser Vater ist. Und der andere ist dann weggeblieben, weil in dem Jahr der Mauerbau, der unsägliche, kam, der uns getrennt hat. Und nachdem es weiterging in der DDR, war ich noch da und er war weg. Vater, was ist ein Vater? Ich habe nachgeguckt in meinem kleinen Volkslexikon, da steht eine bemerkenswerte Ausführung: bei den Römern als Pater Familias auch mit priesterlicher Gewalt ausgestattet. Die Patria Potesta, die väterliche Gewalt über Frau und Kinder, galt für Leib und Leben. Das altgermanische Recht betonte die Erziehungs- und Fürsorgegewalt des Vaters. Priesterliche Gewalt der Vater. Würden wir darauf kommen? Natürlich, beim Vater im Himmel ist es uns schon klar. Das ganze Alte Testament, Vater, 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 immer ist vom Vater die Rede, aber nie, dass Gott unser Vater ist. Das ist erst hineingekommen mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wie oft redet er, unser Herr Jesus Christus, von unserem Vater, von seinem Vater und unserem Vater. Und er hat uns im Grunde diesen Vater gebracht, und er hat gesagt an einer Stelle, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ich bin immer wieder überrascht, wie es die Darstellung auf den Bildern gibt. Für mich ist auf vielen Bildern der Vater ein Großvater, aber der Vater ist nicht ein Großvater. Der Vater ist der, der mitten im Leben steht, der weiß, wo es lang geht, hoffentlich weiß, wo es lang geht. Unser Vater im Himmel weiß das schon. Die irdischen Väter sind heute, glaube ich, über alle Maßen total verunsichert, weil so viel anderes auf sie einredet, so viel Verwirrung gestiftet wird. Vater, wieso ist Gott, der Schöpfer, unser Vater? Wir beten das im Glaubensbekenntnis. Ich muss gestehen, das ist mir auch erst aufgegangen jetzt, weil ich ja mich mit diesen Gedanken immer wieder beschäftigt habe, seitdem ich weiß, dass diese Sendung gemacht wird. Immer wieder komme ich auf den Punkt Vater. Ja, wir sagen das im Glaubensbekenntnis. Gezeugt, nicht geschaffen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der Sohn. Gezeugt, nicht geschaffen. Und darum ist Gott der Schöpfer, nicht nur, sondern er ist der Vater. Alles klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, klingt vielleicht ein bisschen fremd. Wie kann das sein, dass der Sohn Gottes von Ewigkeit her ist und doch ist er gezeugt und nicht geschaffen? Wir haben einen Satz, den wir jedes Mal in der Heiligen Messe hören, Geheimnis des Glaubens. Es gibt unglaublich viele Geheimnisse des Glaubens. Es bleibt das große Geheimnis, dass wir Gott niemals verstehen werden, sondern immer wieder nur den Hauch einer Ahnung davon bekommen. Aber, und das ist das Entscheidende, dass wenn wir das, was wir wissen von ihm, das, was wir glauben von ihm, wenn wir das ernst nehmen, dann machen wir Erfahrungen mit ihm. Und dann merken wir auf einmal, ja, das ist wirklich so. Und der Herr hat uns ja diesen Vater vorgeführt in verschiedenen Bildern vom Vater. Und am eindrucksvollsten mit ist das schöne Gleichnis vom barmherzigen Vater und verlorenem Sohn. Und wir haben die Gebete, die der Herr selber macht, am Ölberg, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Verbindung Christi zu seinem Vater ist das Vorbild für alle Verbindungen zum Vater auch von uns. Denn auch das sagen wir in der Heiligen Messe. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder dieses Vaters geworden. Wir sind Erben dieses Vaters geworden. Mein Gott, was gibt es alles zu diesem Vater zu sagen? Aber wir wollen ja das ganze Vaterunser ein bisschen angucken. Wir können es nicht nur daran, an diesem einen Wort festhalten, aber es ist schon sicher, denke ich mal, eine gute Sache, wenn man bei der nächsten Anbetung, bei der nächsten Gebetsauszeit, die wir uns nehmen, einfach dieses Gebet einmal vertiefend betrachtet, Wort für Wort, wie es dasteht. Und es ist die Kurzfassung, die uns da gegeben ist. Eine wirkliche Kurzfassung. Im Grunde müsste man beginnen, du unser über alles geliebter Vater, du uns über alle Maßen liebender Vater, du liebes Väterchen, denn der Herr sagt es einmal, aber Vater, das heißt ja wörtlich übersetzt nicht nur einfach Vater, sondern Väterchen, der größte Kosename, den wir dem Vater geben können, du über alles liebender, uns geliebter Vater. Und du bist da, du bist im Himmel, du bist in dem Reich, wo alles gut wird, wo einmal wir hinkommen dürfen. Und du bist doch nicht nur da, sondern du bist uns in deinem Sohn nahe gekommen. Du bist da für uns ansprechbar, immer und überall und von jedem. Und du hast nie einen Anrufbeantworter, weil deine Liebe es einfach nicht zulässt, dass du nicht mehr ansprechbar bist, sondern dass du uns immer und immer wieder auch anhörst, wenn wir mit unseren Sorgen kommen. Und wir dürfen dir die Sorgen aufsteigen lassen in den Himmel. Ich sage das oft und oft. All das, was uns auf der Seele liegt, wir dürfen das in die gefalteten Hände nehmen und nach oben schicken, weil er da ist, wo es gut wird. In dieser Welt wird es immer nur ein bisschen wieder gut. Ein Weilchen immer gut, aber nicht auf Dauer. Aber da, wo er ist, da wird es immer gut. Da ist es am besten aufgehoben. Da liegt es uns nicht mehr auf der Seele. Was ich alles höre in dieser Zeit, in der ich bei dieser Hotline bin und was Leute mir erzählen. Und manchmal fragt mich einer, belastet sie das nicht? Ich sage, nein, ich höre das an. Ich höre das in allem Ernst an. Ich nehme das auch ernst, aber ich lege es in die gefalteten Hände und schicke es nach oben zu dem, alle Macht im Himmel und auf Erden hat und der es gut machen kann. Und deshalb liegt es mir nicht auf der Seele. Deshalb kann ich trotzdem gut schlafen, auch wenn mich das oft bewegt, auch wenn mich manches auch ein wenig bedrückt, gar keine Frage. Und wo ich den Kopf schüttel und denke, was müssen Menschen aushalten? Aber da ist einer, dem man das alles in die Hände legen kann.
Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.
Unser Himmel, geheiligt werde dein Name.
unser im Himmel, du unser aller Vater, auch deren Vater, die dich nicht kennen, die dich ablehnen, die dich verfolgen, die dich weghaben wollen. Und davon gibt es heute auch viele, die dich verkennen, die dich nur als Zweck benutzen, als Wunscherfüller haben wollen. Nein, aller Vater, liebender Vater, du meinst es gut mit uns, du willst, dass es uns gut geht. Und darum fängt das Vaterunser auch nicht mit an, was uns er alles schenken soll, sondern was wir eigentlich tun sollen. Dass darum, weil er so ist, wie er ist, auch sein Name geheiligt werde. Das sind die ersten drei Bitten, die da sind. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit fängt das Vaterunser an. Es geht um ihn zuerst, um unsere Hinwendung zu ihm. Und nicht um unsere Wünsche, um unsere Wünscherfüllung, die wir erwarten. Die kommt auch. Aber wenn der Anfang nicht stimmt, dann stimmt auch der zweite Teil nicht. Darum möge sein Name geheiligt werden in dieser Welt. Und da, wo sein Name geheiligt wird, da wird auch etwas Gutes werden. Da wächst das Gute, da wächst Vertrauen, da wächst Liebe. Da bleibt Hoffnung unerschütterlich. Da ist die Zuversicht nicht tot zu kriegen. Da ist das Gottvertrauen nicht abzuschaffen. Da, wo sein Name geheiligt wird. Natürlich ist das nicht immer einfach. Ich weiß das auch. Es gibt auch dieses schöne Wort, bei Habakuk steht das. Im Stall ist kein Tier mehr, auf der Weide steht nichts, es wächst nichts, das ist alles, das sind jetzt meine Worte. Es gibt eigentlich hier keinen Grund mehr, überhaupt noch was Gutes zu denken, aber dein Name werde gepriesen. Geheiligt werde dein Name. Und ich weiß, wir haben schon mal eine Sendung gemacht, was in seinem Namen alles auch Gutes geschehen ist in dieser Welt. Auch darüber lässt es sich nachdenken, wo sein Name geheiligt wird, was da alles werden kann. Wie viel in seinem Namen Großartiges gewirkt haben. Dein Reich komme. Ja, das ist in diesen Tagen vielleicht ganz besonders wichtig, wo uns so viel versprochen wird von einer Zukunft, wie sie aussehen soll in dieser Welt und was wird alles verheißen. Sie kennen, in diesen Tagen sehen wir das wieder ganz deutlich auf Wahlplakaten, aber nicht nur jetzt, sondern immer, was wird uns alles versprochen von Regierenden überall. Mein Gott. Aber das Entscheidende ist, dass diese Welt nur da gut wird, wo sein Reich kommt, wo etwas von seinem Wollen, von seinem Wirken, von seiner Herrlichkeit einbricht in unsere Welt, wo sein Reich sich verwirklicht. Und dieses Reich ist ein Werk der Liebe, ein Werk der Barmherzigkeit, ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich, in dem jeder angenommen ist. Ein Reich, in dem die Gebote gelten, die wahrhaft heilbringenden Gebote. Ein Reich, wo die Liebe regiert. Wo, ich wiederhole mich, das Erbarmen regiert. Wo nicht der eine dem anderen zum Feind, zum Widersacher wird. Wo nicht jeder nur das Seine sucht und meint, mit seinen Ellbogen es zu erreichen. Nein, wo seine Liebe, seine Macht, sein Erbarmen, seine Güte, seine Treue regiert. Da, wo die Ehen heil werden. Da, wo das Miteinander der Familien eine Verbindung ist mit Wohlwollen. Ach, es nimmt gar kein Ende, all das aufzuzählen. Es gibt so viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo wir das nachlesen können, wie das Reich Gottes ist. Der Löwe schläft beim Lämmchen. Sie kennen das vom Propheten, wie der das sagt. Der Löwe frisst Gras, mein Gott, unvorstellbar heute. Das sind Bilder. Wie anders ist da die Welt, wo sein Reich kommt. Und sein Reich kommt da, wo wir nicht nach unserem Willen leben. Wo wir nicht nur unsere Erwartungen, nicht nur unsere Wünsche haben, wo wir sagen, da dein Wille möge hier und heute geschehen. So wie im Himmel geschieht. Warum ist denn im Himmel die ganze Herrlichkeit, die Fülle des Lebens, die Freude? Weil sein Wille dort Geltung hat. Weil alle unter seinem Willen stehen. Weil alle seinen Willen erfüllen. Und dieser sein Wille ist nicht ein Diktat der Unterdrückung, sondern sein Wille ist Heilswille. Ich will, dass es euch gut geht. Der Herr sagt, ich will, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen ist. Und wenn Jesus dann sagt, dann ist das Wort, das der Vater ihm in den Mund legt. Denn der Vater und er sind eins. Dein Will geschehe. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns auf seinen Willen einlassen. Ja, wir dürfen all unsere Wünsche zu ihm tragen. Wir dürfen unsere ganze Bedrängnis, unsere Not vor ihm ausschütten. Wir dürfen unsere Erwartungen hinbringen zu ihm. Und wir haben ja das Fürbittgebet. Und für was beten die Leute alle? Manchmal habe ich schon gedacht, früher immer so, man kann eigentlich nicht falsch beten. Aber ich weiß mittlerweile doch, glaube ich, dass man falsch beten kann. Wenn es nämlich gar nicht mehr um seinen Willen geht, sondern wenn es nur noch darum geht, dass er unseren Willen erfüllen soll. Aber es geht nicht um die Erfüllung unseres Willens. Und wenn der Herr sagt, alles, um was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch geben. Das heißt, nicht alles, was ihr haben wollt, sondern all das, was ich für euch auch erbitten würde. Das ist die Erfüllung seines Willens. Ob uns das so begreiflich ist, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich habe das manchmal schon gesagt. Ja, Sie dürfen das alles sagen. Sie dürfen Ihre Wünsche für Ihre Lieben, Ihre Anliegen. Ja, und ich weiß, wie viele Großeltern beten für ihre, wie es aussieht, oft so verlorenen Kinder und Enkelkinder. Wie viel Leid gibt es bei Großeltern vor allem, dass da in ihrer Nachkommenschaft nichts mehr vom lieben Gott zu spüren ist. Ja, manchmal regelrechte Feindschaft. Ich weiß, wie unter man leiden kann und wie sehr man dafür beten muss. Und das darf man auch und das soll man auch. Aber am Ende muss es heißen, aber dein Wille geschehe, Herr, dein Wille. An mir und an ihnen. Und wenn du mir dieses Problem nicht wegnimmst, weil du einen anderen Willen hast, dann ist meine Bitte, hilf mir, es anzunehmen. Hilf mir, es zu ertragen. Hilf mir, nicht enttäuscht wegzugehen, weil du meinen Willen nicht erfüllst, sondern, ich habe das schon manchmal gesagt, das Gebet eines alten Juden, der so bedrängt und bedroht ist, der sagt, Gott, wenn du meinst, dass du mich so los wirst, dann hast du dich geirrt. Ich halte mich nur umso fester an dich. Ja, die drei Jünglinge im Feuerofen, was haben die auszuhalten? Und sie singen, Paulus im Gefängnis, was machen sie? Sie beten, dein Wille geschehe. Das sind die drei ersten Bitten. Da, wo sein Name geheiligt wird, da, wo sein Reich in unsere Zeit einbricht, da, wo sein Wille geschieht. Da. Und nur da, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, da wird etwas gut. Ich habe vor kurzem wieder eine kleine Runde Krankenkommunion-Gänge gehabt und habe mir das Wort genommen, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kennen das auch die meisten von Ihnen, jedenfalls die zuhören, kennen dieses Wort. Wenn das die Wahrheit ist, dann ist auch die Wahrheit, dass wo dieses Kreuz nicht mehr gilt, auch nicht mehr Leben ist, nicht mehr Hoffnung ist und nicht mehr Leben und Wahrheit ist. Wenn das vom Kreuz kommt, dann brauchen wir dieses Kreuz. Dann brauchen wir es wie nur irgendwas in dieser Welt. Ich habe auch bei dieser Betrachtung, wenn ich bei diesen lieben älteren Leuten war, gedacht, wie viel ist das Kreuz heute schon weniger wert, an wie vielen Stellen ist es entfernt worden. Und das ist nicht nur etwas Äußeres, das ist etwas Inneres, diese Entfernung von seinem Kreuz. Das passt alles zu diesem Anfang, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Es kommt! Durch das Kreuz ist er uns überaus nahe gekommen, bis in die letzte Tiefe unseres Daseins. Das ist die Erfüllung des Willens Gottes bis in die letzte Tiefe unseres Daseins ebenfalls. Und alles andere kommt danach. Alles andere, dass wir dann in den weiteren Bitten haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da steht nicht, gib uns das Brot, das wir jeden Tag brauchen. Gib uns nicht eine Zukunft, die wir, wer weiß wie, haben, die uns gesichert ist und abgesichert ist. Gib uns heute, heute das, was wir brauchen. Und wir wissen, dass auch in der Wüste, als das Brot vom Himmel kam, dass es nicht das Brot war, das haltbar war, das man aufheben konnte, wo man sagt, heute habe ich genug gesammelt, die nächsten Tage brauche ich nicht. Nein, es gab jeden Tag dieses Brot. Und man musste es jeden Tag wieder neu sammeln. Und wir erinnern uns an die Begebenheit im Evangelium, der die große Ernte hat und sagt, oh, jetzt baue ich die großen Scheunen und dann habe ich ausgesorgt. Der Herr sagt in diesem Gleichnis, es heißt in der Nacht zu ihm, du Tor, heute Nacht wird dein Leben gefordert, wem gehört dann all das? Nein, seid nicht ängstlich besorgt, was eure Zukunft anlangt. Seid nur besorgt um den heutigen Tag und wenn ihr an diesem Tag mit ihm geht, wenn ihr heute sein Brot esst, das Brot, wie manche sagen, der frommen Denkungsart, und das ist nicht nur ein schöner Spruch, sondern das ist das Brot, das er gibt, das Brot des ewigen Lebens. Die Nahrung, das ist sein Wort, der Herr sagt es an anderer Stelle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes Mund und darum ist er doch Brot geworden, Brot für uns. Wir sagen, Herr, wer bin ich eigentlich, dass du uns dieses Brot gibst? Ja, sagen wir jedes Mal vor dem Empfang dieses Brotes. Ich bin nicht würdig. Ich weiß nicht, ob jeder wirklich darüber nachdenkt, ob er wirklich nicht würdig ist. Manchmal denke ich, dann würde man vielleicht anders da nach vorne gehen und anders weggehen. Aber da sage ich nur ganz leise, unser tägliches Brot gib uns heute, gib uns das, was wir heute brauchen, heute für diesen Tag. Gib uns das Brot und das ist das Lächeln, das wir für den Nächsten brauchen, das Erbarmen, das wir für den anderen brauchen. Die Liebe, die Zuwendung, die wir für den anderen brauchen. Den Blick der Besorgnis, um zu wissen, was mit ihm los ist, was ihm gut tut. Das ist das Brot, das er uns geben möge an jedem Tag.
Das Vaterunser, Pater Noster auf Lateinisch, das Gebet der Christen, hat uns heute hier in einem ersten Teil beschäftigt. Im Katechismus der katholischen Kirche gibt es dazu einen eigenen Abschnitt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie da auf jeden Fall auch einmal hinein. Das sind nicht nur trockene theologische Texte, das sind geistliche Texte. Der Katechismus wird auch die Stimme der Kirche genannt. Lohnt sich immer wieder da hineinzuschauen. Wie gesagt, zum Vater Unser gibt es einen eigenen Abschnitt. Hier haben wir heute Gedanken von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel gehört und wir haben gemerkt, warum dieses Gebet eben auch eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums genannt wird, um es mit den Worten des Katechismus der katholischen Kirche zu sagen. Diakon Kiesig, danke Ihnen für diese Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nachhören möchten oder vielleicht auch weitergeben möchten. Unsere Mediathek können Sie das ganz einfach auf horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb App. Sie können das in Ihren sozialen Netzwerken natürlich überall gerne teilen. Sie können sich auch klassisch eine CD bestellen, die vielleicht auch weitergeben. Das ist auf jeden Fall nicht vergebens, so etwas dann auch unter die Leute zu bringen, das bekannt zu machen. Auch eine kleine, große Möglichkeit der persönlichen Mission des Weitergebens des Glaubens im Alltag. Herzlich Einladung dazu. Danke, Diakon Kiesig. Wir haben gemerkt, dass dieses Gebet, das Vaterunser, dass wir das bewusst und in aller Tiefe immer wieder beten sollen. Und da lohnt es sich, wenn Sie uns zum Abschluss, zum Ausklang dieser Sendung, bevor wir dann weiterfahren, wenn Sie uns da den Segen spenden.
Ja, ich habe vor einiger Zeit noch ein Gedicht gemacht, das, glaube ich, hier ganz gut hinpasst. Ich habe es an einige Mitbrüder verschickt. Verzeiht, liebe Brüder, verzeiht, liebe Schwestern. Ich stelle wieder fest, ich bin noch von gestern. Ich kann, wo nichts ist, auch noch immer nichts sehen und kann, was ich sehe, sehr oft nicht verstehen. Ich glaube noch immer, dass der Vater ein Mann und dass ohne Christus ich nicht allzu viel kann und dass er dem Reuigen Sünde vergibt. Und dass er uns alle trotz allem noch liebt. Ich glaube, dass er es ist, der die Kirche erfüllt. Auch die ohne Kniebank, ohne Kreuz, ohne Bild. Glaub an Sünde und Strafe, an Tod und Gericht. An Sühne und Ablass und Buße, Verzicht. Glaub, dass alle die Heiligen uns Fürsprecher sind. Und dass der wird gerettet, der vertraut wie ein Kind. Ich glaub an die Kirche. Auch wenn schwer es oft fällt, und glaub, dass in ihr unser Herr in der Welt. Ich glaub, dass nur äußerlich Brot ist und Wein, und dass beim Empfang er wird mein und ich sein. Ich glaub, dass auch heute sein Heil ist zu finden, ganz gleich, was so manche von Kanzeln verkünden. Dass er allein ist Weg, Wahrheit und Leben. Und ich bin bereit, ihm mein Leben zu geben. Mit allem, was ich kann, was ich habe, was ich bin. Und das einzig gibt meinem Leben den Sinn. Im Hier und im Heute, in der Drangsal der Zeit. Und der dann ganz am Ende, es gibt auch in Ewigkeit. Und das wünsche ich auch Ihnen, dass er in der Drangsal dieser Zeit Ihnen nahe ist. Dass er sie vor aller Verwirrung bewahrt und sie auf dem guten Weg führe, auf dem sein Name geheiligt wird, sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und dazu segne er sie. Er, unser dreifaltiger Gott, der unser Vater ist, der uns im Sohn erlöst hat und der im Heiligen Geist immer neu uns seine Liebe schenkt. Amen.
Amen.